Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Kultureinrichtungen warnen davor, den Vorwurf des Antisemitismus zu missbrauchen. Ihre Initiative proklamiert Weltoffenheit. Das Programm der Repolonisierung wird fortgesetzt. Der polnische Mineralölkonzern Orlen hat der Passauer Verlagsgruppe 140 Zeitungen abgekauft. Frédéric Chopin war homosexuell. Seine Liebesbriefe, meint der Schweizer Journalist Moritz Weber, wurden falsch übersetzt und Biografen ignorierten, was man wissen konnte. Wer Aktivisten der Bewegung, die den Boykott israelischer Waren und Institutionen fordert, bei öffentlichen Diskussionen mit israelischen Teilnehmern erlebt hat, weiß, wie lautstark sie Veranstaltungen stören können. Es braucht oft nicht lange, bis jedes Gespräch abbricht. Der Bundestag stufte die BDS-Bewegung letztes Jahr als antisemitisch ein und verabschiedete eine Resolution. Ihre Unterstützer sollen kein Geld mehr von der Bundesregierung erhalten. Renommierte deutsche Kultureinrichtungen fürchten, dass kritische Stimmen von der öffentlichen Debatte ausgeschlossen werden. Sie haben sich zu der Initiative GG 5.3, Weltoffenheit, zusammengeschlossen und sind heute mit einem Positionspapier an die Öffentlichkeit gegangen. GG steht für das Grundgesetz. Christiane Habermals berichtet.
Es ist eine beeindruckende Bandbreite an Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen, deren Repräsentanten da auf der großen Bühne im Deutschen Theater zusammengekommen sind. Darunter Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts, Hartmut Dorgerloh, Generalintendant des Humboldt-Forums und Stefanie Schüler-Springorum, Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, um nur einige der Namen zu nennen. Ihr Anliegen, Weltoffenheit, Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit in der deutschen Gesellschaft zu bewahren. Die sehen sie bedroht, nicht nur durch zunehmenden Antisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft, sondern auch durch den BDS-Beschluss des Bundestages, der die Boykottbewegung BDS im Mai 2019 als grundsätzlich antisemitisch bezeichnet hat und Kommunen und Institutionen dazu aufruft, Veranstaltungen mit Bezug zu BDS von öffentlichen Fördergeldern und Räumen auszuschließen.
Nehmen wir als Wissenschaftseinrichtung diesen Beschluss wörtlich, dann könnten wir viele jüdisch- und palästinensisch-israelische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht mehr einladen, die etwa gegen Menschenrechtsverstöße ihrer eigenen Regierung Stellung nehmen und damit womöglich nichts grundsätzlich anderes tun, als die türkischen, russischen oder ungarischen Kolleginnen und Kollegen, die gegen die Politik ihrer jeweiligen Regimes öffentlich Stellung nehmen,
erklärte Barbara Stolberg-Rielinger, Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Initiative GG 5.3 Weltoffenheit nennt sich das Bündnis nach dem Grundgesetzartikel, der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit garantiert. Insgesamt gaben 13 hochrangige Vertreter von öffentlichen Institutionen persönliche Statements ab. Unter Berufung auf die Resolution würden wichtige Stimmen beiseite gedrängt und kritische Positionen verzerrt dargestellt, heißt es in einer zeitgleich veröffentlichten Erklärung. Darin warnen die Unterzeichner vor einer zunehmenden Einschränkung der öffentlichen Denk- und Freiräume durch eine missbräuchliche Verwendung des Antisemitismusbegriffes.
Wir leben in einer Zeit, in der kritische Positionen gegenüber der israelischen Regierung mit Antisemitismus gleichgesetzt werden, während nationalistische und offen rassistische Kräfte an Fahrt gewinnen,
kritisierte der Generalintendant des Humboldt-Forums Hartmut Dorgerloh. Mit Blick auf die Vorfälle rund um das Jüdische Museum in Berlin oder den kamerunischen Intellektuellen Achille Bembe sehen die Kulturverantwortlichen, die mit zahlreichen Kooperationspartnern in der ganzen Welt zu tun haben, ihre Arbeit gefährdet. Der Postkolonialismuskritiker Bembe sollte nach Antisemitismusvorwürfen als Eröffnungsredner der Ruhr-Triennale ausgeladen werden, weil er in einem seiner Texte Israel eine Apartheidspolitik gegenüber den Palästinensern vorgeworfen hatte.
Angesichts globaler Konflikte in einer Weltgesellschaft, die bis heute keine politische Form für eine demokratische und pluralistische Weltinnenpolitik gefunden hat, müssen die kulturellen Akteure sich umso mehr für die Weltsichten, die kulturellen Empfindlichkeiten und die politischen Vergangenheitsdeutungen derer öffnen, die unsere Standpunkte herausfordern,
mahnte Hortensia Völkers, künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes. Die historische Verantwortung Deutschlands darf nicht dazu führen, andere historische Erfahrungen von Gewalt und Unterdrückung moralisch und politisch pauschal zu delegitimieren, heißt es in dem Papier. Dabei machten die Unterzeichner deutlich, dass sie auch den Boykott Israels durch die BDS-Bewegung ablehnten. Aber, so Hanno Löwy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems in Vorarlberg, es bestehe ein Unterschied zwischen den Störaktionen des BDS und staatlichem Handeln. Dass Räume schließe, deren Offenheit es eigentlich garantieren müsste.
Aus der Perspektive der Palästinenser und auch vieler anderer Menschen im globalen Süden, nicht zuletzt aber auch vieler Juden in aller Welt, ist Israel eine Folge des Kolonialismus. Eine einseitige Wahrnehmung. Aber sie ist genauso legitim wie die Wahrnehmung Israels als Folge von Auschwitz.
Die deutschen Israel-Diskussionen sollen endlich die Vielfalt jüdischer Diskussionen und Kritik reflektieren, nicht nur die Meinungen konservativer deutsch-jüdischer Organisationen.
Kritisiert die deutsch-amerikanisch-jüdische Philosophin und Leiterin des Einstein-Forums in Potsdam, Susan Nyman.
Denn nach deren Logik dürften deutsche Institutionen, die mit öffentlichen Mitteln gefordert werden, weder Einstein noch Hannah Arendt zu einem Vortrag einladen.
Mit ihrer Initiative wollen die Kulturinstitutionen eine in ihren Augen dringend notwendige Debatte in Gang bringen und den Dialog mit der Politik suchen. In ihren eigenen Häusern wollen sie damit jetzt verstärkt beginnen, mit Veranstaltungen, die das Thema zur Diskussion stellen.
Eine Initiative öffentlicher Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen kritisiert die BDS-Resolution des Deutschen Bundestags im Namen der Weltoffenheit. In unserer Sendung Wortwechsel diskutieren Felix Klein, der Bundesbeauftragte für jüdisches Leben in Deutschland, Susan Nyman, die wir gerade eben im Bericht gehört haben, ein Verfassungsjurist und Direktorin des Wissenschaftskollegs, die Frage, ob die BDS-Resolution der Zensur von Kultur und Wissenschaft Vorschub leistet. Freitagabend zwischen 18.05 Uhr und 19 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Der polnische Juraprofessor Przemysław Czarnek ist seit Oktober Minister für Bildung und Hochschulen. Er zählt zum Rechtsaußenflügel der Regierungspartei, tritt vehement gegen Rechte von Minderheiten ein und ist der Meinung, die Universitäten müssten repolonisiert werden. Das heißt, Geisteswissenschaftler haben nationalpolitische Standpunkte zu vertreten und an Schulen soll die katholische Lehre mehr Gewicht bekommen. Wir haben gestern im Fazit über den Generalstreik berichtet, den Studierende und Schüler organisiert haben und der sich gegen den neuen Bildungsminister richtet. Heute nehmen wir mit Florian Kellermann die Medienlandschaft in den Blick. Anfang der Woche, Herr Kellermann, hat die Verlagsgruppe Passau 140 Titel an den polnischen Konzern Orlen verkauft. Was für ein Großunternehmen ist das?
Das ist der größte polnische Mineralölkonzern. Er hat etliche Raffinerien und er hat auch Chemiewerke, besitzt Unternehmen in Tschechien, in Litauen und Orlen besitzt auch knapp 600 Tankstellen in Deutschland, in Norddeutschland. Das ist eine Aktiengesellschaft, die wird an der Börse gehandelt. Knapp 30% gehören eben dem polnischen Staat. Der ist damit der mit Abstand größte Aktionär und man kann sagen, er kontrolliert auch das Unternehmen.
Und wie kam es zu diesem Verkauf an Orlen?
Ja, wie diese Verhandlungen genau gelaufen sind, wissen wir nicht. Der Vorstandsvorsitzende behauptet steif und fest, es seien wirtschaftliche Gründe gewesen, die sie dazu bewogen hätten, in die Verkaufsverhandlungen einzutreten. Das heißt, es gehe ihnen vor allem um die Daten der Internetportale, die damit auch verbunden sind, um eben einen direkten Zugang zu den Kunden zu bekommen, um ihre Produkte zuschneiden zu können auf die Kunden. Brancheninsider bezweifeln, dass diese Darstellung wirklich stimmt und dass es hier eben vor allem um politische Gründe geht. Denn die rechtskonservative Regierungspartei PiS spricht ja seit Jahren davon, dass man die Medien repolonisieren müsse, dass es also polnische Eigentümer sein sollten, die die Medien haben. Und damit war natürlich auch immer Eigentümer gemeint, auf die sie, also die Regierungspartei PiS, Einfluss hat. Und dass dieser Wunsch eben jetzt auch dahinter steht, dass Orlen, das Staatsunternehmen, diese Mediengruppe gekauft hat.
140 Zeitungen und Zeitschriften, das ist eine ordentliche Menge. Sind das mehrheitlich lokale, regionale Blätter?
Ja, genau. Das sind also vor allem erstmal 20 regionale Tageszeitungen und außerdem noch etwa 120 Wochenzeitungen, auch meistens regionale, die aufbauen auf diese Tageszeitungen. Hinzu kommen einige überregionale Fachmagazine, zum Beispiel über Automobile und auch ein Wirtschaftsmagazin. Und es gehören eben auch diese Internetportale zu diesem Paket. Das sind einige hundert Stück mit über 17 Millionen Nutzern pro Monat, wie sich aus Marktanalysen ergibt.
Wie kam es denn dazu, dass die Verlagsgruppe Passau eine so hohe Zahl von Titeln erwerben konnte?
Ja, die ist schon seit Mitte der 1990er Jahre auf dem polnischen Markt aktiv und hat ihr Verlagsimperium sukzessive ausgebaut, eben auch um diese regionalen Wochenzeitungen und als dann eben auch das Internet groß geworden ist, um die Internetportale. Der polnische Markt für Presseerzeugnisse war einfach damals und auch in den 2000er Jahren dann sehr dynamisch. Da sind viele ausländische Unternehmen gekommen. Zum Beispiel Springer besitzt gemeinsam mit Ringier die größte Boulevardzeitung in Polen. Fakt heißt die und auch eines der größten Nachrichtenportale im Internet. Der US-Konzern Discovery besitzt den größten privaten Fernsehsender TVN. Also sind viele ausländische Verlage und Medienunternehmen aktiv hier in Polen.
Was bedeutet denn dieser Besitzerwechsel für die angestellten Journalisten der vielen Blätter?
Ja, das wird man jetzt sehen, wie stark die jetzt dann unter politischen Druck auch kommen können. Denn das können sie auf jeden Fall. Bei den staatlich kontrollierten Unternehmen in Polen ist es eigentlich grundsätzlich so, dass die Regierung die Geschäftspolitik bestimmt. Das ist bei Orlen, diesem Mineralölkonzern, auch so. Da ist sofort der Vorstandsvorsitzende ausgetauscht worden, als die Regierungspartei PiS Ende 2015 dann auch eben an die Regierung gekommen ist. Man muss davon ausgehen, dass die PiS über Orlen jetzt auch Einfluss auf diese Medien nimmt. Sie hat ja immer beklagt, dass die Medien, die von deutschen Verlagen gehalten werden, nicht neutral über sie berichten würden und dass man das korrigieren müsse. Das ist schon mal ein Hinweis darauf. Und der andere, wir wissen, wie die PiS im öffentlichen Rundfunk vorgegangen ist. Dort hat sie also zunächst mal vor allem das Fernsehen praktisch zu einer Propagandamaschine umfunktioniert und auch sehr schnell kritische Journalisten herausgedrängt und mit regierungstreuen Journalisten ersetzt. Beim Radio ging das ein bisschen langsamer und ich nehme wohl auch an, dass es bei den Zeitungen jetzt ein bisschen langsamer gehen wird als beim Fernsehen. Aber ich glaube schon, dass der Einfluss der Regierung sehr bald spürbar sein wird und dass die Journalisten, die nicht auf Linie gebracht werden können, dass die auch diese Medien verlassen müssen.
Wie viele unabhängige Medien gibt es denn noch in Polen?
Insgesamt betrachtet ist die Meinungsvielfalt, die Medienvielfalt in Polen schon noch sehr groß. Das heißt, es gibt viele private Medien, die unabhängig berichten und die auch weit verbreitet sind. Am wichtigsten ist der Fernsehsender TVN, der von dem US-Konzern Discovery gehalten wird. Überregionale Tageszeitungen sind unabhängig, die Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, mal liberaler, mal konservativer, aber sie sind auf jeden Fall nicht von der Regierung irgendwie abhängig. Das gilt auch für die politischen Wochenzeitschriften, da gibt es auch einige. Trotzdem, der Druck der Regierung auf die unabhängigen Medien steigt, zum Beispiel dadurch, dass die staatlichen Konzerne nur dort Anzeigen schalten, wo eben positiv über die Regierung berichtet wird. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es nach Polska Press, also diesem Verlag, der Passauer Verlagsgruppe gehört hat, dass es da noch weitere Übernahmepläne im Regierungslager gibt.
Der polnische Ölkonzern Orlen hat der Passauer Verlagsgruppe 140 Zeitungen abgekauft. Was das für die Medienlandschaft in Polen und das Programm der Repolonisierung bedeutet, darüber habe ich mit Florian Kellermann in Warschau gesprochen. Besten Dank, Herr Kellermann.
Gerne. Viele Grüße nach Berlin.
Letztes Jahr im Dezember wurden in der chinesischen Metropole Wuhan die ersten Covid-19-Fälle bekannt, aber die Behörden haben die Bevölkerung wochenlang belogen und getäuscht. Und natürlich will Chinas Staats- und Parteiführung die Versäumnisse von damals vergessen machen. Sie geht dabei in gewohnter Art offensiv vor. Die Kommunistische Partei setzt sich mit einer gigantomanischen Ausstellung als heldenhafte Kämpferin gegen das Coronavirus in Szene. Steffen Wurzel hat sich die Ausstellung in Wuhan angesehen.
Dicht gedrängt stehen mehrere Besuchergruppen vor einer riesigen Messehalle im Norden von Wuhan. Fotografen machen Gruppenbilder, einige Besucherinnen und Besucher halten stolz Flaggen in die Kameras, chinesische Nationalflaggen und die roten Fahnen der Kommunistischen Partei Chinas mit gelbem Hammer- und Sichelsymbol. Hoch über dem Eingang der Ausstellung hängen riesige gemalte Porträts, die an japanische Superhelden-Comics im Manga-Stil erinnern. Zu sehen sind unter anderem eine Labortechnikerin im Virenschutzanzug, ein Arzt, eine salutierende Polizistin und ein Soldat. Chinas Musterhelden im Kampf gegen das Coronalungenvirus SARS-CoV-2. Darunter steht in großen Schriftzeichen der Slogan der Ausstellung: Volk und Gesundheit stehen an erster Stelle. Bisher kommen die meisten Besucherinnen und Besucher aus Wuhan und Umgebung. Wegen des großen Andrangs muss man sich vorab online anmelden. Sie und ihr Freund arbeiten in einem Krankenhaus, erzählt diese 27-jährige Ausstellungsbesucherin aus der Stadt Huanggan, östlich von Wuhan. Die Ausstellung zu besuchen, das bedeutet für sie deswegen, die Erfahrungen der Covid-Krise noch einmal zu erleben. Auf rund 9000 Quadratmetern präsentiert die Ausstellung in Wuhan eine Art Chronologie der Corona-Krise in China. Die Erfolge der Behörden im Kampf gegen das Virus werden gezeigt. Hunderte Fotos, Videos und Installationen zeigen Krankenschwestern, Ärzte, Soldaten und Mitglieder kommunistischer sogenannter Nachbarschaftskomitees, wie sie anderen Menschen helfen, wie sie Kranke pflegen und wie sie, wenn es sein muss, stramm stehen und salutieren. Das Bild, das vermittelt wird: Covid-19 wurde China von außen aufgezwungen. Unter der Führung der Kommunistischen Partei aber hat das Volk die Krise überwunden. Zu den staatlichen Versäumnissen, zu den Lügen- und Vertuschungsaktionen der ersten entscheidenden Wochen Ende 2019, Anfang 2020 verliert die Ausstellung kein Wort. Fragen zur Herkunft des Virus und zum staatlichen Versagen bei der Aufsicht gefährlicher Wildtiermärkte werden nicht gestellt. Kritische Stimmen kommen nicht zu Wort. Stattdessen betreibt die Ausstellung einen selbst für chinesische Verhältnisse enormen Personenkult um Xi Jinping. Chinas Staats- und Parteichef taucht überall auf in der Ausstellung. Auf riesigen Bildschirmen, auf Fotos und in den Begleittexten, die den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei geradezu gottgleich darstellen. Als entschlossenen und unfehlbaren Kämpfer gegen das Coronavirus. Auf einer der Texttafeln steht, Xi Jinping stehe weise manövrierend am Steuer des großen Schiffes China. Eine klare Anspielung auf den Gründer der Volksrepublik, Mao Zedong, der während der verheerenden Kulturrevolution als großer Steuermann bezeichnet wurde. Die Propaganda in Sachen Heldenkampf gegen die Pandemie läuft auf vollen Touren in China. Und ich habe den Eindruck, die Propaganda ist sehr erfolgreich, sagt dieser Hochschulprofessor aus Wuhan, der anonym bleiben möchte. Auch hat er darum gebeten, dass seine Stimme verfremdet wird. Er will auf keinen Fall erkannt werden, denn wer in China mit ausländischen Journalisten spricht, riskiert Repressionen. Das gilt erst recht für Menschen, die beim Staat angestellt sind. Zu Beginn der Viruskrise war die öffentliche Meinung, dass die Regierung den Ausbruch der Krankheit nicht gut gemanagt hat. Im Laufe der Monate aber hat sich das gewandelt. Andere Regierungen haben es schließlich nicht besser gemacht, dachten viele. Irgendwann dann waren Chinas Maßnahmen gegen das Virus kraftvoll und wirksam und in anderen Staaten lief alles nicht sehr gut. Das Fazit vieler Menschen ist, Chinas Regierung war letztlich erfolgreich. Die Ausstellung hat mich überwältigt und beeindruckt, sagt dieser 26-Jährige aus Wuhan, der gemeinsam mit seiner Freundin durch die Hallen gelaufen ist. Das Fazit der beiden: Wir müssen der Regierung glauben und ihr folgen. Das chinesische Volk hält zusammen und in einer solchen Gesundheitskrise noch mehr als andere Nationen. Andere Staaten kämpfen immer noch gegen das Virus. In China aber gibt es fast keine Neuinfektionen mehr. Das Krisenmanagement war also erfolgreich. Deswegen glaube ich an unsere Regierung und an die Führungsrolle der Kommunistischen Partei.
Die Kommunistische Partei Chinas beherrscht das Mittel der Propaganda aus Wuhan, berichtete Stefan Wurzel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Daniel Marschke.
Der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel und 10 weitere Nobelpreisträger sind im Rahmen einer Online-Zeremonie für ihre außergewöhnlichen Errungenschaften gewürdigt worden. Auf der feierlichen, aber deutlich reduzierten Zeremonie im Rathaus von Stockholm zollten die Nobelinstitutionen den Preisträgern in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaftswissenschaften ihren Respekt. Wegen Corona war keiner der Geehrten persönlich anwesend. Der Friedensnobelpreis war kurz zuvor in Rom dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen überreicht worden. Der Aachener Friedenspreis hat in diesem Jahr den Blick auf das Schicksal von Flüchtlingen in Nordafrika und auf die Wohnungsnot in brasilianischen Metropolen gerichtet. Ausgezeichnet wurden ein französischer Priester und eine Gruppe von Menschenrechtlern aus Brasilien. Auch in diesem Fall waren die Preisträger nur online zugeschaltet. Ingo Wagner.
Der französische katholische Priester Pierre-Antoine Exelmann hilft seit mehr als 3 Jahren Flüchtlingen in Marokko. Im Gemeindezentrum des Priesters bekommen die Geflüchteten eine sichere Unterkunft und medizinische Versorgung. Das Zentrum für Menschenrechte Gaspar Garcia in der brasilianischen Metropole São Paulo kämpft in den Vierteln der Armen gegen Zwangsräumungen und leistet rechtlichen Beistand. Der Aachener Friedenspreis wird seit 1988 an Menschen oder Organisationen verliehen, die sich für Benachteiligte und Verfolgte einsetzen.
Der Buchhandel in Deutschland hat im Gegensatz zu den meisten anderen Einzelhandelsbranchen seit Anfang November ein deutliches Umsatzplus von mehr als 10% erzielt. Das berichtet das Buchhandel-Fachmagazin Börsenblatt und beruft sich dabei auf Angaben des Einzelhandelsverbandes und von Media Control. Während andere Segmente im Lockdown bis zu 43% ihrer Umsätze verloren hätten, habe der Buchhandel über alle Absatzkanäle hinweg zweistellige Umsatzsteigerungen erzielt. Die US-Regierung und 48 Bundesstaaten haben Facebook verklagt. Sie werfen dem sozialen Netzwerk vor, ein illegales Monopol aufgebaut zu haben. Katharina Wilhelm zu den Gründen der Klage.
Facebook hat eine sehr aggressive Strategie, um Wettbewerber aus dem Weg zu räumen. Sie werden gekauft oder ihre Erfolgskonzepte kopiert. Die erfolgreiche Fotoplattform Instagram kaufte Facebook kurzerhand auf, genauso wie den Chatdienst WhatsApp. Beides waren Konkurrenten im Social-Media-Bereich. Die Social-Media-App Snapchat wollte Facebook erwerben, doch erfolglos, es gab eine Absage. Kurzerhand wurden viele wichtige Funktionen wie das Kreieren einer Story oder Gesichtsfilter und ähnliche Gimmicks kopiert. Die Klage von FTC und den diversen Bundesstaaten zielt nun darauf ab, Facebook zu zerschlagen und die Abspaltung von Instagram und WhatsApp zu erreichen.
Die Orgel ist zum Instrument des Jahres 2021 gekürt worden. Sie ist das größte Musikinstrument der Welt und erhält den Titel als erstes Tasteninstrument überhaupt. Das teilten die Landesmusikräte in Berlin mit. Seit 2008 benennen sie gemeinsam das Instrument des jeweils kommenden Jahres. Orgelmusik und Orgelbau sind seit 2017 durch die UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt.
Frédéric Chopins Musik wird in Polen geliebt und seine empfindsame Persönlichkeit verehrt. Er ist das, was man einen Nationalhelden nennt. Zwar liegt Chopin in Paris begraben, aber sein Herz, das ließ die katholische Kirche konservieren und nach Warschau in die Heiligkreuzbasilika holen. Ebenfalls in Warschau hat das Nationale Chopin-Institut seinen Sitz. Es archiviert eine Fülle von Dokumenten, darunter unzählige Briefe des Komponisten. Der Schweizer Journalist Moritz Weber hat Chopins mehr als 1000 Seiten umfassende Korrespondenz in der französischen Übersetzung gelesen und dabei wurde für ihn augenfällig, dass Chopin Männer liebte. Guten Abend, Herr Weber.
Guten Abend.
Frédéric Chopin starb 1849. Es gibt mehrere Biografien. Sämtliche Briefe wurden in Warschau veröffentlicht, verschriftlicht. Wie erklären Sie sich, dass vor Ihnen niemand sehen wollte, dass Chopin schwul war?
Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage. Es ist ja so, dass halt Homosexualität auch in der Gesellschaft bis ja, vor wenigen Jahrzehnten zum Teil noch illegal war und halt auch im öffentlichen Diskurs jetzt vielleicht nicht das tabuloseste Thema war. Und so hat es sich natürlich wahrscheinlich auch in der Musikforschung, in der Musikologie so zugetragen, dass man eben halt dann das nicht unbedingt sehen wollte und dann nach anderen biografischen Möglichkeiten gesucht hat, wie man diese Privatsphären der Komponisten auffüllen konnte.
Sind denn diese Briefe falsch übersetzt worden oder was für einen Anlass hatten Sie, Chopin als schwul zu identifizieren anhand der Schriften?
Also zuallererst ist mir aufgefallen, dass es viele Fußnoten gibt in dieser französischen Ausgabe aus den 50er Jahren, wie auch in allen anderen Briefausgaben, die ich danach noch gelesen habe. Und zwar sind das oft auch Fußnoten, deren Inhalt nicht belegt ist. Also dann schreibt Chopin irgendwas und dann steht eine Fußnote und unten steht dann, er spricht jetzt von dieser und dieser Frau. Aber da steht kein Beleg. Und dann ist mir das mit der Zeit dann aufgefallen. Und dann diese Fußnoten, die werden dann immer blumiger und nehmen immer mehr Platz auch ein. Also zum Teil ist auf der Seite dann mehr Fußnote als Text von ihm. Und das hat mich dann ein bisschen stutzig gemacht. Und dann habe ich das auch mit den polnischen Originalen dann verglichen. Die sind ja abrufbar im Internet. Und dann ist mir eben auch aufgefallen, dass es Übersetzungsfehler gibt. Sowohl in dieser französischen Ausgabe als auch in der neuesten Ausgabe von 2016 auf Englisch. Und ja, das ist dann halt doch ziemlich krass, wenn da männliche Pronomina aus Chopins Feder dann in der Übersetzung plötzlich weiblich sind.
Nun lässt die polnische Regierung ja keine Gelegenheit aus, sexuelle Minderheiten zu diffamieren. Dass Chopin homosexuell war, bringt sie natürlich in Erklärungsnot. Mit was für Widerständen mussten Sie eventuell bei Ihren Recherchen rechnen oder umgehen?
Zuerst einmal war erstaunlich, dass mir niemand der Biografinnen und Biografen Auskunft geben wollte. Also unsere Interviewanfragen, mehrfache Interviewanfragen, die wurden einfach ignoriert. Jemand hat sich dann zu einem Gespräch bereit erklärt, aber konnte dann auch keine weiteren Belege für diese angeblichen Frauenaffären, die Chopin gehabt haben soll, konnten die auch keine weiteren Quellen oder Beweise liefern. Und dann war für mich klar, dass ich da weiterforschen kann. Und dann war es auch so, dass das Chopin-Institut in Warschau doch auch einigen Widerstand geleistet hat. Also es hat ziemlich lange gedauert, bis ich da den Pressesprecher vors Mikrofon bekommen habe und auch niemand von diesem wissenschaftlichen Gremium.
Und wie reagiert man nun in Polen auf Ihre Enthüllung?
Ich habe natürlich gesehen, dass das zum Teil in großen Zeitungen auf der Front war, also Titelstory. Und ich habe auf Twitter das auch ein bisschen mitverfolgt, da sind die Wellen schon auch ziemlich hochgegangen. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass es auch viele Twitterer und Twittererinnen gab, die Chopin-Zitate dann getweetet haben. Also, dass man wirklich auf den Geschmack gekommen ist, diese doch wirklich wunderschönen Briefe von Chopin und diese wunderschönen Liebeserklärungen, die er geschrieben hat, dass man die jetzt liest noch mehr und eben auch noch mehr publiziert.
Wie viele männliche Lieben, Herr Weber, gab es denn in Chopins Leben?
Also was für mich klar ist, ist, dass dieser Titus Wojciechowski, an den er so viele Liebeserklärungen geschrieben hat und während des ganzen Lebens mit ihm auch in Kontakt war, auch wo er dann in Paris gelebt hat, also dass dieser Titus Wojciechowski meines Erachtens die große Liebe seines Lebens gewesen ist. Es gab natürlich auch noch andere Männer in Chopins Leben, Jan Matuszynski zum Beispiel, auch ein Jugendfreund aus Polen. Mit diesem hat er 2 Jahre lang in Paris in einer Wohnung zusammengelebt, dann auch mit Julian Fontana hat er 2 Jahre in einer Wohnung zusammengelebt und dann gab es auch noch Antoni Wojcinski. Aber das müsste natürlich alles genauer erforscht werden. Was man halt offensichtlich sieht, ist, dass er auch diesen Männern sehr, sehr liebevolle Briefe und auch expressis verbis von Liebe gesprochen hat in seinen Briefen an diese Männer.
Das waren dann wahrscheinlich Männer, denen er begegnet ist, bevor er begonnen hat, mit der Schriftstellerin George Sand zusammenzuleben oder nebeneinander zu wohnen. Dass die beiden keine amoureuse Liaison hatten, das weiß man heute. Das war vermutlich eher Quälerei, gegenseitige. Sie haben, Herr Weber, etwas sorgsam Verborgenes entdeckt und zumindest in Polen ja den Finger auf ein Tabu gelegt. Man kann sich trotzdem fragen, ob es wichtig ist zu wissen, dass Chopin ein homosexueller Komponist war.
Ich denke, es ist vor allem wichtig, der Wahrheit näher zu kommen, nicht irgendwelchen erfundenen Geschichten, für die es ja keine schriftlichen Belege gibt, nicht solchen Geschichten nachzurennen, sondern hinzuschauen, was offensichtlich er selbst geschrieben hat in seinen Briefen. Und es hat eben sehr wohl auch eine Relevanz für seine Musik. Es gibt diesen Satz in einem Brief an Titus Wojciechowski, wo er schreibt, dem Klavier vertraue ich das an, was ich dir oft sagen würde. Und er hat ja auch zum Beispiel für Titus Wojciechowski diesen Walzer Opus 70 Nummer 3 komponiert und auch das Adagio, der langsame Satz aus dem F-Moll Klavierkonzert, ist im Andenken an diesen Titus Wojciechowski entstanden.
Das heißt, seitdem Sie wissen, dass Chopin Männer liebte, aber seine Gefühle verdecken musste, hören Sie seine Kompositionen schon anders?
Ich höre sie sehr anders, ja. Ich habe auch viel, viel mehr Respekt noch vor ihm als Person. Man muss sich vorstellen, er musste alle diese Gefühle verstecken. Er schreibt ja auch in einem Brief, man muss den Deckmantel der versteckten Gefühle schonen. Also er hat unter einem enormen Druck gelebt in dieser heteronormativen Gesellschaft. Und somit werden für mich doch auch diese Abgründe, die wir in seiner Musik hören und erleben, die werden irgendwie noch verständlicher und irgendwie auch noch ergreifender insgesamt.
Frédéric Chopins Liebesbriefe wurden falsch übersetzt und seine Homosexualität von der Musikwissenschaft, von Biografen und Verteidigern des Erbes geleugnet. Der Schweizer Journalist Moritz Weber hat das offengelegt. Herr Weber, vielen Dank für all die Informationen.
Danke Ihnen.
Im Club der Museen, die eine internationale Strahlkraft haben, will auch das Kunsthaus Zürich mitspielen. Morgen ist ein Etappenziel auf dem Weg dahin erreicht, denn der von David Chipperfield geplante Erweiterungsbau ist fertig und wird an die Bauherren übergeben. Der neue Bau macht das Kunsthaus zum größten Kunstmuseum der Schweiz. Ein Grund zur Freude, aber in Zürich sind auch Misstöne zu hören, etwa in Bezug auf die fabelhafte Impressionistensammlung des Waffenfabrikanten Emil Bührle. Sie kommt als Leihgabe ins neue Kunsthaus. Eine wissenschaftliche Studie sollte die Entstehung der Sammlung untersuchen, dann wurden Beeinflussungsversuche bekannt. Elinor Landmann fasst die Vorgänge für Fazit zusammen.
Der Mann sorgte bereits zu Lebzeiten für viele Kontroversen. Emil Georg Bührle kam 1924 als deutscher Parvenu nach Zürich, war 20 Jahre später der reichste Schweizer und starb 1956 als Mitglied der Zürcher Elite. Den Reichtum verdankte Bührle Waffen und seinem Geschäftssinn. Er produzierte in den 1930er Jahren Waffen für alle Seiten. Während des Krieges ausschließlich für Nazi-Deutschland und in den 50er Jahren für die USA. Bührles renommierte Kunstsammlung mit Spitzenwerken von Cézanne, Monet oder Renoir wurde mit den Waffenumsätzen erworben. Nicht nur aus reiner Liebe zur Kunst, sagt Mathieu Leimgruber, Geschichtsprofessor an der Universität Zürich.
Die Kunstsammlung dient als eine Art Umwandlung von Bührles Vermögen, das direkt aus Kriegsgeschäften kommt, in kulturelles und auch soziales Kapital.
Über das Kapital der Kunst schaffte Bührle den sozialen Aufstieg in die Zürcher Elite. Bührles Karriere hat Mathieu Leimgruber mit einem Forscherteam in den letzten 3 Jahren untersucht. Die Präsentation des Historikerberichts erregte Mitte November viel Aufmerksamkeit. Im Vorfeld war die Unabhängigkeit der Studie angezweifelt worden. Grund: Mitglieder des Steuerungsausschusses, darunter auch die Stiftung Bührle, hatten Änderungswünsche angebracht und fanden Gehör. Einige Passagen wurden entschärft, etwa wenn es darum ging, ob Bührle antisemitische Tendenzen hatte oder wie stark er von Zwangsarbeit in Deutschland profitierte. Als ein Historiker aus dem Forscherteam die Einflussnahme publik machte, sah sich die Universität Zürich gezwungen, externe Gutachten in Auftrag zu geben. Die Änderungen wurden rückgängig gemacht. Eines der Gutachten stammt vom emeritierten Geschichtsprofessor Jakob Tanner. Gegenüber Radio SRF spricht er von einer problematischen Praxis.
Es gibt bei solchen Einflussnahmen ein Reputationsproblem, weil sich herumspricht, unabhängig davon, was dann passiert oder nicht, dass da interveniert wurde. Das musste aufgeklärt werden. Die beiden Reviews haben das meines Erachtens geleistet. Und jetzt kann man sich wirklich auf den Bericht in der vorliegenden Fassung verlassen.
Die Entstehung des Berichts spiegelt also ein Grundproblem von Auftragsforschung. Der Bericht selbst spiegelt wie die Schweiz und exemplarisch Emil Bührle von den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts profitierten. So wird deutlich, wie eng die Perioden intensiver Kunstkäufe mit den Umsatzspitzen des Waffenfabrikanten Bührle im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg zusammenhängen. Interessant auch, wie offensichtlich sich Bührle den sozialen Aufstieg in die Zürcher Elite als Kunstmäzen erkaufte. Insbesondere das Kunsthaus Zürich profitierte. Bührle finanzierte mit 6 Millionen Franken ganz allein einen Erweiterungsbau. Dass Bührle nicht wählerisch war, was die Herkunft seiner Bilder anging, das war bereits bekannt. In den 30er Jahren nutzte er die Notlagen verfolgter jüdischer Sammler aus. 13 seiner Bilder musste er nach dem Krieg als Raubkunst zurückgeben. Kritiker sagen, nur 13. Der Verdacht, dass da etwas verheimlicht werde, schwebt nach wie vor über der schönen Impressionistensammlung. Daran ändert auch der vorliegende Bericht nichts. Provenienzforschung war explizit ausgenommen. Jacqueline Fehr von der Zürcher Kantonsregierung hofft dennoch, der Bericht solle zeigen,
dass sich die öffentliche Hand ihrer Verantwortung im Umgang mit der Vergangenheit bewusst ist.
Niemand soll Zürich vorwerfen können, für ein erfolgreiches Stadtmarketing mittels schöner Impressionisten deren schwierige Geschichte unter den Teppich zu kehren. Und jetzt, wie weiter? Das Archiv der Stiftung Bührle geht ans Kunsthaus und zu hoffen ist, dass Provenienzforschung zur Sammlung nun weiterführend möglich ist. Der vorliegende Historikerbericht, der soll die Grundlage sein, wenn es ab Herbst 2021 darum geht, dem Publikum die komplexe Geschichte der Sammlung Bührle im neu erweiterten Kunsthaus zu vermitteln. Zuständig ist das Kunsthaus selbst, bestätigt die Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch.
Das Kunsthaus ist gefordert für eine adäquate, zeitgemäße Vermittlung.
Vorgesehen seien Audioguides, Digitorials, Texte, eine Publikation, sagt der Sprecher des Kunsthauses auf Anfrage. Doch wenn das Kunsthaus selbst über die Kontextualisierung der Bührle-Werke entscheidet, stellt sich die Frage, wie kritisch, wie unabhängig die Institution mit ihrem Gönner umgehen wird. 1357 Unterzeichnende zählt eine Online-Petition. Sie fordert die Zürcher Regierung auf, für eine unabhängige Vermittlung zu sorgen.
Elinor Landmann berichtete aus Zürich über die Sammlung des Waffenherstellers Emil Bührle. Sie stammt aus Kriegsgeschäften und ist wirkungsvoll, wie wir gehört haben, in kulturelles und soziales Kapital verwandelt worden. Ab jetzt ist sie als Leihgabe im Kunstmuseum. Tobias Wenzel hat sich in die Feuilletons vom Freitag vertieft und es wundert nicht, dass unser Eingangsthema hier in Fazit die Warnung namhafter Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen vor dem Missbrauch von Antisemitismusvorwürfen von den Zeitungen aufgegriffen wird.
Was genau meinen diejenigen im deutschen Kulturbetrieb, in der Wissenschaft oder in der Welt der Museen, die da nun auch am Donnerstag in Berlin beklagen, man könne hierzulande nicht mehr Israel kritisieren, ohne seine Karriere aufs Spiel zu setzen, fragt Ronen Steinke in der Süddeutschen Zeitung. Was da suggeriert wird, nämlich die Meinungsfreiheit sei in Gefahr, findet Steinke erstaunlich. Die Anti-BDS-Resolution des Bundestages sei ja nicht bindend. Selbst schrille Israel-Boykotteure dürften weiter eingeladen werden. Steinke fragt deshalb mit Blick auf den Auftritt der Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, was soll diese Ohnmachtspose? Andreas Kilb gibt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Historikerin und Mitunterzeichnerin der Erklärung Barbara Stolberg-Rielinger mit den Worten wieder, man dürfe Boykott, gemeint ist der des BDS gegenüber Israel, nicht mit Boykott beantworten. Warum eigentlich nicht, fragt Kilb. Die BDS-Bewegung verneint das Existenzrecht Israels. Eine Verbreitung ihrer Standpunkte mit Hilfe von Steuergeldern liegt deshalb nicht im Interesse des deutschen Staates. Kilb kritisiert, dass in der jetzigen Erklärung behauptet wird, die Resolution des Bundestages habe wichtige Stimmen beiseite gedrängt, aber niemand sagen wolle, welche das denn seien. Und genau an diesem Punkt wird die Initiative der Kulturhäuptlinge und Häuptlinginnen zum diskursfeindlichen Geraune. Denn wer öffentlich beklagt, er dürfe zu seinem Festival oder Forum, seiner Tagung oder Inszenierung nicht mehr einladen, wen er wolle, soll Namen, Themen und Zensurverantwortliche nennen, statt Erklärungen zu unterzeichnen, in denen Anderssein als demokratische Qualität gepriesen und das Publikum salbungsvoll aufgefordert wird, die eigene privilegierte Position als implizite Norm kritisch zur Disposition zu stellen. Der umstrittene kamerunische Soziologe und Historiker Achille Mbembe, dem Antisemitismus vorgeworfen wurde, dürfe jedenfalls weiter in Deutschland auftreten. Vielleicht lohnt da der Blick dorthin, wo zweifelsfrei keine Meinungsfreiheit erlaubt wird. In Kuba. Ob es in Kuba verboten sei, anderer Meinung zu sein, fragte die Künstlerin Tanja Bruguera den Vizekulturminister Kubas am 27. November. Offensichtlich ist das verboten, denn nun steht die Künstlerin wie viele ihrer Kollegen unter Hausarrest. Darüber berichtet Knut Henkel in der Neuen Zürcher Zeitung. Seit 2018 protestiere die Bewegung San Isidro gegen ein Gesetz zur Regulierung des Kulturbetriebes. Die kubanischen Behörden, so Henkel, können Ausstellungen und künstlerische Darbietungen in Privaträumen unterbinden. Bei ihnen liegt die Macht zu entscheiden, was auf der Insel als Kunst gilt und wer sich als Künstler bezeichnen und registrieren lassen darf. Als einige Künstler der Bewegung ins Kulturministerium eingeladen wurden, keimte Hoffnung auf. Das Ministerium brach aber dann den Dialog ab. Mit der Begründung, die Künstler hätten sich mit den USA, dem Staatsfeind Nummer 1, verbündet. Feind Nummer 1 weltweit ist wohl gerade das Coronavirus. Die Süddeutsche Zeitung hat in einer 100 Jahre alten Ausgabe der Schweizer Satirezeitschrift Nebelspalter ein langes Gedicht entdeckt, das sich auf die Maßnahmen gegen die damalige Grippe und die Reaktionen darauf bezog, aber, wenn man die Grippe durch das Coronavirus ersetzt, perfekt ins Hier und Jetzt passt. Ein kurzer Auszug. Das war es nicht, was wir gewollt, gebt frei das Tanzen, Saufen, sonst kommt das Volk, hört, wie es grollt, stadtwärts in hellen Haufen. Die Grippe, die am letzten Loch schon pfiff, sie blinzelt leise und spricht, na endlich, also doch, und lacht auf hämische Weise.
Tobias Wenzel rezitierte diese in der Süddeutschen Zeitung abgedruckten Verse. Ich bin Sigurd Brinkmann und verabschiede mich bis morgen. Eine angenehme Nacht wünsche ich.